Hi und herzlich willkommen zu einer neuen NFT-Kauf-Podcast-Folge. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt. Ja, heute habe ich wieder einen sehr spannenden Gast mit dem Podcast und zwar dem Gero. Gero, wie geht's dir? Alles gut bei dir?
Hi René, ja, bei mir ist alles bestens. Danke auch nochmal für die Einladung.
Ja, super, freut mich doch besonders. Wir haben ja heute das große Topic Clone X, von welchem NFT-Projekt ja schon viele Leute gehört haben. Aber bevor wir jetzt hier einen Deep Dive machen, Gero, erzähl doch mal unseren Zuhörern, wann bist du zum ersten Mal über den Begriff NFT gestolpert und was war letzten Endes dein erster NFT-Kauf?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, meine ersten Begegnung mit dem Begriff NFT war tatsächlich bei dem Thema Krypto-Kitties. Das waren so die ersten wirkliche NFTs, die es gab. Das waren so solche Katzen, die konntest du dann auch miteinander verpaaren und daraus sind dann immer neue Katzen mit anderer Fellfarbe und so weiter entstanden, was eigentlich ganz interessant war. Aber ich dachte damals dann nur so, okay, was soll das jetzt? Jetzt habe ich halt irgendwie einen Token verknüpft mit einem JPEG. Was ist daran jetzt so toll? Und habe es dann damals gar nicht mehr so weiter betrachtet. Ich glaube, das war 2018, 19 oder sowas rum, die waren relativ früh, die CryptoKitties. Und dann, glaube ich, Mitte, Anfang letzten Jahres bin ich dann nochmal auf das Thema gestoßen, weil ich dann auch wirklich über Artefakt dann auch gestolpert bin und auch vor allem über Axie Infinity. Ich glaube, das war sogar auch meine ersten NFTs, die ich gekauft habe, weil ich dachte, okay, NFT und Gaming und dadurch irgendwie noch Geld verdienen, klingt ganz spannend, weil ich bin privat auch Gamer und dann dachte ich mir so, hey, ich gucke mir das einfach mal an, weil ich das eigentlich einfach interessant finde, so als Geschäftsmodell. Und meine ersten NFTs, die ich dann gekauft habe, waren dann wirklich so Axies für Axie Infinity, für das Spiel und um einfach mal auszuprobieren, wie funktioniert das und wie kann ich denn da Token erspielen. Genau, das waren so meine ersten NFTs, die ich gekauft habe.
Ach krass, und wann war das genau? Also war das dann auch erst letzten Jahr oder war das schon ein bisschen früher, so 2018, 2019?
Also der erste Kauf war tatsächlich erst letzten Jahr, ich glaube im Oktober in dem Dreh rum ungefähr, ja.
Ah, okay, spannend. Und wie ging es dann bei dir weiter, was den ganzen NFT-Journey anging?
Genau, ich habe dann, wie man so schön sagt, bin in so ein Rabbit Hole hinabgestiegen und habe mich damit sehr, sehr viel beschäftigt. Bin erstmal viel Zeit mit Axie Infinity verbracht, um das halt alles zu verstehen, das Ökosystem, weil du hast den eigenen Wirtschaftskreislauf, der dieses System eigentlich ja hat. Fand es dann super interessant. Bin dann auch irgendwie auch mehr auf Richtung die Collectibles gestoßen, also weg vom Play-to-Earn-Gedanken und bin da auf Artefakt gestoßen und fand es eigentlich super spannend, dass die halt diese digitale Sneaker erstellen, weil und dann habe ich das auch erstmal so begriffen mit OpenSea, mit diesen Royalty-Fees, Creator-Fees, also dass quasi die Creator auch auf dem Sekundärmarkt-Sales auch mitverdienen kann und da war das für mich so den Klickmoment, wo ich gedacht habe, okay, das ist eigentlich so ein No-Brainer-Business, weil eigentlich musst du halt nur digitale Items erstellen und ich kenne halt von den Gamern, dass die zum Beispiel in Fortnite, in Roblox eh schon viel Geld ausgeben für so kosmetische Sachen wie Skins und so weiter. Zwar jetzt nicht diese horrenden Summen wie zum Beispiel Artefakt oder Bored Ape Yacht Club, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Zielgruppe da ist und die Produktionskosten von solchen digitalen Items ist ja viel, viel geringer als zum Beispiel, wenn ich jetzt einen richtigen Nike-Schuh entwickle und dann hierher shippen muss nach Europa. Du hast ja Tags und so Geschichten, Zoll und Lieferzeiten und genau, und dann dachte ich so, okay, das war so für mich ein No-Brainer und ich dachte, okay, ich muss mich definitiv mehr damit beschäftigen und will halt auch mich selber investieren, weil immer, wenn man selber halt auch Geld in die Hand nimmt, sich da investiert, dann beschäftigt man automatisch sich viel, viel mehr damit, als wenn man es nur von der Seitenlinie beobachtet.
Ja, auf jeden Fall spannend, da hast du auch absolut recht, dass es natürlich mit den digitalen Gütern viel einfacher ist als mit den physischen Gütern, vor allem was Transport angeht, mit den Taxes etc. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, Artefakt und Clone X, und das ist ja eigentlich so das Main Topic des heutigen Podcasts. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, wie die beiden Geschichten zusammenhängen und was das ganze Universum von Artefakt eigentlich angeht. Also wer steckt dahinter, um was geht's da? Schieß einfach mal los.
Also Artefakt an sich war so eine kleine Agency, ich glaube aus 2, 3 Leuten, die halt wirklich sich so auf die Fahne geschrieben haben, wir wollen digitale Sneaker machen. Und die haben da teilweise dann auch Kooperationen gemacht mit Steve Apple oder ich weiß, ich glaube, der ist Steve, ich weiß gerade den Nachnamen gar nicht mehr. Und mit dem hat er auch den eine der ersten Kollektionen gemacht. Das waren, glaube ich, nur so eine Taube. Und dann war so eine 2D-Taube und daraus ist dann eine 3D-Taube entstanden und es gab es dann halt alles als Airdrop. Und wie hängt das jetzt alles mit Artefakt, mit dem Clone zusammen? Ich glaube, irgendwann Mitte letzten Jahres hatten die dann gesagt, okay, wir wollen eine neue NFT-Kollektion rausbringen, und zwar die Clone X. Das sollen solche Klone sein, die halt so Avatare sind für das Metaverse, so ganz genau. Und was sie halt auch speziell gesagt haben, war, dass sie die Möglichkeit haben, dass du quasi die Kleidungsstücke, die dein Klon anhat, forgen kannst. Das heißt, du kannst wirklich aus den digitalen Kleidungsstücken dann auch wirklich physische Kleidungsstücke bekommen. Also sie haben sich ganz klar fest auf die Fahne geschrieben, diese Verknüpfung zwischen digitalen Items und physischen Items. Und das fand ich halt super spannend, weil während meinem Research habe ich das doch gar nicht gesehen, dass es solche Ideen gab. Und das war aber alles vor dem Kauf mit Nike. Und da gab es halt, also das wird jetzt ein bisschen länger, weil das ist ja ultra viel zu erzählen. Da gab es dann so gesagt, okay, wir bringen jetzt diese Clones raus. Und es gibt dann quasi andere NFTs, die als Eintrittsschlüssel gelten. Das waren einmal so digitale Schuhe, aus denen schon mal wirklich physische Schuhe gemacht wurden. Das war eine alte Kollektion, die da vorgelagert waren. Und ich glaube, die Tauben auch, die mit dem Steve zusammen, wo sie die Kooperation gemacht haben. Und das Interessante war halt, dass dann diese Preise von diesen alten Kollektionen extrem hochgeschossen sind, weil es halt als Eintrittsschlüssel für 3 kostenlose Mints in Anführungsstrichen gilt für die Folgekollektion. Und dadurch haben sie halt dann auch automatisch wieder Volumen in diese ursprünglichen älteren Kollektionen bekommen, was eigentlich interessant war als Mechanik, was ich da auch dann erstmal begriffen habe, dass halt so ein NFT auch einfach ein Schlüssel sein kann für was Zusätzliches, neue Kollektion oder ein physisches Gut. Und es war dann super spannend und ich glaube, es war dann im Oktober, November rum, wo es dann den Drop gab, und der war eigentlich relativ teuer. Es war, glaube ich, auch einer der teuersten Mints zu dem damaligen Zeitpunkt. Es waren umgerechnet 12.000 Euro und es war eine Dodge Auction, das heißt, es hat bei 3 Ethereum angefangen und dann ging es, ich glaube, jede Stunde um 0,01 Ethereum runter und dadurch wollten sie halt so den Markt abschätzen, um so ein Gefühl zu bekommen, was ist der Markt bereit zu bezahlen, ja. Das war mal so der Anfang, also so ging es los. Hast du da noch ein paar Zwischenfragen, sonst kann ich auch gerne noch weiter
erzählen. Nee, mach weiter, alles gut, ich höre dir gerne.
Ja, okay, cool. Genau, und das war halt super spannend und ich habe den Clown nicht mit meinen, nicht nur selber gekauft, sondern mit Freunden zusammen. Ich habe gedacht, okay, 12.000 Euro direkt für so ein NFT und noch nicht so viel Erfahrung, dachte ich, okay, wir splitten das auf, wir fanden das halt alles ganz cool. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen bei diesem Mint da mit. Wir hatten nicht das Glück, dass wir halt so eine Vorkollektion hatten, also wir mussten wirklich halt den Mint-Preis bezahlen. Und ich erinnere mich noch, das war echt crazy an dem Abend, in dem Discord war so viel los. Und das Krasseste, da gab es dann so eine DDoS-Attacke. Das heißt, da waren irgendwelche, shady Leute unterwegs, die halt den Discord mit Bots geflutet haben und versucht haben, schlechte Stimmung zu streuen, damit sie halt vermutlich den Preis runterdrücken, dass viele nicht minten, weil sie vielleicht unsicher sind. Und das war dann echt interessant. Und wir dachten dann, okay, wir müssen jetzt aber schnell minten, haben dann für 2,9 Ethereum am Abend gemintet. Und dann wurde der Mint aber abgebrochen in der Nacht, weil halt dann die Leute total verunsichert waren und Artefakt hat gesagt, okay, die Mods müssen jetzt irgendwie schlafen gehen und wir pausieren das und machen das morgen weiter. Und dann gab es erstmal extrem schlechte Stimmung und dann dachten wir so, ja scheiße, jetzt haben wir irgendwie hier was teuer gemintet und am Ende wird es jetzt überhaupt nicht. Und am nächsten Tag hat dann Artefakt die Entscheidung getroffen, dass sie gesagt haben, okay, wir starten den Mint wieder, aber nicht mit einer Dutch Auction, sondern mit einem Fixpreis, also für 2 Ethereum. Und dann dachten wir, okay, jetzt haben wir halt einfach 0,9 Ethereum mehr gezahlt. Wir waren dann erst mal ein bisschen so, ja, schlecht gelaunt. Und wir dachten, okay, aber es weiß halt in dem Moment nicht. Aber was halt richtig cool war, das Artefakt, du hast ja nicht direkt den Klon gemintet, sondern so eine DNA, wie so eine Art, ja, so eine Säule oder wie so eine Art DNA-Kapsel. Und die haben sie halt so gamifiziert, konntest du die dann öffnen. Dann kamen so Videosequenzen und dann ist das Ding aufgeploppt und dann hast du erst gesehen, was für so ein Klon drin war. Also die spielen da so ein bisschen wie mit den Pokémon-Decks, die man früher als kleines Kind geöffnet hat und dann geguckt hat, ob man so eine Special-Karte drin hat. Also richtig cool gemacht eigentlich. Und dann hatten sie gesagt, sie haben noch 100 oder ich glaube 100 oder 1000 Stück waren es von diesen Kapseln, die sie airdroppen an Leute, die halt während der Nacht gemintet haben und halt teurer als 2,9 Ethereum gemintet haben. Und das Coole war, dass die Freunde nicht dann halt wirklich Glück gehabt haben und dann nochmal so eine Kapsel geairdroppt bekommen haben, also umsonst. Und es war halt Wahnsinn. weil das zum damaligen Wert, also der ist auch interessant, das zu beobachten, die Wertschwankung, weil interessant war, jeder hat diese Kapsel gleich geöffnet, und der Preis der Kapseln war dann irgendwann eine Zeit lang fast das Doppelte von einem normalen Klonpreis. Und wir haben es dann auch so gemacht, wir haben nur eine Kapsel geöffnet und die andere noch gehalten, weil wir halt irgendwie so drauf spekulieren und sagen, okay, wir hoffen, dass das irgendwie so einen Pokémon-Effekt haben wird, dass das so in, keine Ahnung, 15 Jahren vielleicht irgendwann mal so voll wertvoll ist, weil es nur noch ein, zwei Kapseln gibt und dann, wenn halt unser Investment Case aufgeht und die Brand sich wirklich so entwickelt, wie wir denken, und das halt wirklich so eine Marke wird, könnte es halt super wertvoll werden. Oder halt auch nicht, aber das ist halt so die Spekulation, die wir eingegangen sind.
Ach krass,
Genau.
habt ihr die Kapsel noch?
Ja, wir haben die Kapsel noch, ja, genau, richtig, ja.
Okay, und also es steckt hinter der Kapsel dann auch ein Klon oder ist es irgendwas anders? Also
Ja, also die Kapsel war immer so die Ausgangsbasis, war einfach so diese DNA-Kapsel, da konntest du dann, es war auch ein NFT, da konntest du da auf die Homepage connecten mit deiner Wallet und dann konntest du halt selber entscheiden, ob du das quasi revealen möchtest, also ob du diese Kapsel öffnen möchtest, und aus der Kapsel ist dann immer so ein Klon entsprungen. Wir haben halt eine geöffnet, einen Klon haben wir und eine Kapsel, wo halt auch noch ein Klon drin ist. Genau, also müssen wir mal
Ach,
schauen, ob was wir machen.
mega spannend. Und wo ist gerade der Floorpreis von so einer Kapsel? Weiß man das ungefähr?
Der Floorpreis war, glaube ich, bei 14 Ethereum, also immer das Doppelte von dem normalen Klonpreis. Das hat sich auch irgendwie so durchgezogen. Am Anfang war es relativ hoch, also die waren eine Zeit lang extrem viel wert, und wir waren uns halt nie unsicher, sollen wir es verkaufen oder nicht. Und wir haben jetzt überlegt, dass wir es vielleicht verkaufen, weil wir einfach ein bisschen diversifizieren wollen, dass wir vielleicht die Kapsel verkaufen, dafür irgendwie einen Mutant-Ape kaufen, dass man einfach so ein bisschen an verschiedenen Ökosystemen drin ist, weil wir halt schon sehr, sehr stark in dem Artefakt-Universum drin sind. Ja.
Okay, und gut, ihr habt jetzt die Kapsel und den Klon X. Habt ihr noch was aus dem Artefakt-Universum?
Ja, das ist eine gute Frage. Also im November, genau, gab es ja diesen Reveal, du konntest dann diese Kapsel öffnen und im Dezember 2021 hat dann Nike verkündet, dass sie Artefakt gekauft haben, weil sie halt ganz klar diese Idee cool finden und auch, ich glaube, daran glauben, so digitale Fashion wird halt ein großes Ding. Und es war halt dann auch, wo das Announcement kam, hat das natürlich auch den Floorpreis erstmal extrem explodiert und in den Discords waren überall die Memes unterwegs und so Champagnerflaschen, also diese klassischen Memes halt und GIFs, also richtig witzig. Es gab dann halt relative Airdrops, das war auch mal so bekannt für Artefakt. Also im Dezember gab es dann so den ersten Airdrop, das war so ein Spaceport, das war so ein quasi Art digitaler Showroom. Da konntest du auch wirklich rumlaufen es gab kein Avatar, aber du konntest halt normal rumlaufen und konntest in diesem Showroom auch NFTs aufhalten. Und das kam dann direkt zu Weihnachten, ich glaube 23, 24. rum, was ganz, ganz nett gemacht war. Und im Februar gab es dann einen weiteren Airdrop und zwar von auch nochmal zusätzliches Showcase, den du quasi an deinen zuvorigen Airdrop andocken konntest. Das heißt, du konntest dann von dem einen Raum in den anderen Raum wieder so eine Tür rüberlaufen. Und es war dann auch der erste, oder Nike und Artefakt nannte das Loot-Pod. Das war von der Mechanik her ähnlich, es war halt so ein großer Saal, da konntest du rumlaufen, du konntest auch NFTs aufhängen. Und da war halt erstmalig auch das Nike-Logo drin, Artefakt-Logo. Genau, das waren so die ersten zwei Airdrops, die rauskamen. Das haben sie auch nicht selber kreiert, das haben sie mit der Firma On Cyber zusammen gemacht, die halt genau solche digitalen Showrooms erstellen. Und im Februar gab es dann 2022, gab es so einen genannten Monolith, das war so ein drehender Würfel. Und keiner wusste halt, was drin war. Und da wurde extrem viel spekuliert. Und was halt ganz witzig war, dass Artefakt dann irgendwie daraus so eine Art virtuelle Schnitzeljagd gemacht haben. Die haben dann in dem Discord verschiedene Rätsel immer aufgestellt und die Community musste das zusammen lösen. Und erst wenn all diese Fragen und Rätsel gelöst wurde, es ging, glaube ich, mehrere Monate, erst dann wurde dieser Monolith geöffnet. Genau, und das waren auch alles Airdrops und die waren halt teilweise echt für krasse Preise getradet. Das war halt mitten in dem Bullmarkt. Ich glaube, da so ein Monolith wurde zum Höchstpreis für 11 Ethereum getradet, was extrem viel Geld war. Und das Coole ist, du hast ja pro Clone und pro diese DNA-Kapsel immer auch einen Airdrop bekommen, also immer zwei Stück. Genau, im April dieses Jahr hat sich dieser Monolith dann geöffnet und da war dann so der erste digitale Sneaker drin, auch mit Nike-Logo drauf und die haben es so Crypto-Kicks genannt. Was da interessant war, du hattest quasi für die Clones gibt es ja verschiedene DNAs und die sagen letztendlich die Seltenheitsgrad. Also du hast zum Beispiel Mensch, dann Roboter, Dämon, Angel und so weiter. Und genau diese DNA-Logik wurde dann auch auf den Schuh übertragen. Das heißt, du hattest wie so eine Art kleine Kapsel, die konntest du auf deinen Schuh draufpacken Und dann hat sich der Schuh verändert, also die Farbe hat sich verändert, das Design hat sich verändert. Und das, genau diese DNAs, die es für den Klon gab, gibt es halt auch für diesen Schuh, was ganz interessant gemacht ist. Und da spekulieren jetzt halt auch viele drum, dass es dann halt vielleicht so wirklich auch einen physischen Nike-Schuh dazu gibt, vielleicht mit auch dieser DNA. Und es werden halt dann ultra seltene Nike-Schuhe sein. Und da bin ich mal gespannt, wie der Markt das dann auch aufnimmt, ob die dieses... Ich glaube, das einzige Problem, was ich sehe, dass halt Artefakt noch gar nicht viele kennen, so, weil halt das ganze NFT-Zeug noch komplett in der eigenen Bubble ist und überhaupt noch nicht im Mainstream. Genau. Und es gibt noch ein, zwei Sachen, die jetzt noch kommen. Das ist dann im April 2022 gab es dann einen neuen Monolith. Also in dem schwarzen Monolith war dann auch nochmal so ein goldener drin. Und die spielen halt diese Storyline jetzt weiter. Ne? Die sagen, okay, jetzt geht's bald wieder los mit neuen Rätseln. Und dann keine Ahnung, was dann drin ist. Vielleicht sind dann irgendwie Kleidungsstücke, was der Klon anhat, ein T-Shirt oder so. Das weiß man natürlich jetzt noch nicht. Das ist noch Spekulation. Genau. Und dann gab es, glaube ich, die NFT NYC. Da hat der Artefakt und Murakami ist ja so ein japanischer bekannter Künstler, der auch bei dieser Kollektion mitgearbeitet hat. Die hatten so eine Ausstellung gemacht, so ein Museum. Und in dem Museum konntest du vor Ort halt rumlaufen, aber die haben das Gleiche auch digital abgebildet in so einem virtuellen Showroom von OnCyber. Und wenn du dich da eingeloggt hast, hast du dann auch nochmal einen Airdrop bekommen. Das war dann nur so ein Artefakt. Blitz, den du dann halt geerdet bekommen hast, wenn du halt online dabei warst. Und die halt physisch vor Ort waren in NFT NYC, die haben so ein T-Shirt bekommen, wo du halt auch nochmal ein digitales Exemplar bekommen hast. Genau, das war ein Step kommt noch und dann sind wir eigentlich beim aktuellen Stand der Geschehnisse. Im Juli jetzt, letztens erst, gab es dann den ersten Artefakt und Nike Augmented Reality Hoodie. Die haben da so einen Hoodie rausgebracht, den nur die Holder kaufen konnten, die einen Clone haben oder halt so einen CryptoKit, so einen Schuh. Da gab es dann auch erstmal ein bisschen Kritik, weil halt die Leute sagen, hey, der Preis von dem Schuh und dem Clone ist unterschiedlich, warum haben jetzt beide da den Zugangsberechtigung drauf? Und was halt auch viele nicht so cool fanden, dass du halt trotzdem dafür zahlen musstest. Du musstest, glaube ich, im Schnitt um die $300 zahlen und davor gab es halt immer alles umsonst und eigentlich war so der Investment Case, was viele auch gesagt haben in der Community, hey, ich finanziere so ein Projekt mit 12.000 Euro für einen Klon, was extrem viel ist, weil ja es gibt ja 20.000 Stück, also Nike hat extrem viel Kohle upfront schon eingenommen und wollen jetzt hinten durch wieder noch mehr da einnehmen und dann haben halt viele auch gesagt, hey, das ist jetzt eigentlich nicht so cool, die wollen sich halt klar als Luxusbrand irgendwie platzieren, aber ja, ich bin auch mal gespannt, ob die das weiter so durchziehen, weil ich fände das dann auch nicht so cool, weil du zahlst ja nicht so viel Geld nur dafür, dass du dann nochmal mehr Geld ausgeben kannst, also ja, weiß ich nicht. Und was jetzt an dem Pulli so spannend ist, dass der halt so einen NFC-Chip drin hat. Also das ist quasi so ein Chip, den man beschreiben kann. Und da ist, glaube ich, jetzt die Idee oder die Spekulation, dass du das vielleicht irgendwie mit deinem NFT verknüpfen kannst, diesen Chip. Und dass dann dieser Pulli als eine Art Eintrittskarte dann auch gilt, dass ich halt irgendwie den Pulli dann da ranhalten kann und das eine Art Ticket ist für gewisse Events oder so weiter. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das mit physischen Events verknüpfen wollen. Genau, und da sind wir jetzt aktuell, das ist der aktuelle Stand und es wurde letztens gerade nur wieder angeteasert, dass jetzt noch mehr Forging passiert, also dass man noch mehr digitale Güter zu physischen transferieren kann anhand von seinem Klon. Ich bin mal gespannt, was jetzt die Tage passiert. Aber wir sind jetzt halt auch gerade im Bärenmarkt und die Stimmung ist allgemein schon sehr gedrückt, das sieht man auch mal in den Discords.
Ja, nee, klar, das sieht man jetzt überall, jetzt aktuell im Bärenmarkt, so alle Projekte kommen unter die Räder, wo man sich denkt, so, hä? Wie kann das jetzt eigentlich sein, wenn man zurückschaut, so vor einem halben Jahr war gefühlt jeder irgendwie Kryptomillionär und jetzt müssen wir jetzt wieder alle arbeiten.
Ja, genau.
Auf jeden Fall ziemlich spannend, dass Clone X schon so viele Airdrops den Besitzern gegeben hat. Das sieht man ja eigentlich mal so, hey, zum Beispiel, wie du ja gemeint hast, mit dem ersten Shoebox-Drop war der Höchstpreis bei 11 ETH oder sowas.
Ja, genau.
Und jetzt schaut man so, hey, die Hauptkollektion Clone X, ich glaube, das ist bei 6 oder 7 ETH. Ne?
Ja, ja.
Das ist schon so ein Preis, wo man sagt, okay, hey, man hat es vielleicht damals verpasst, irgendwie mitzuminden oder so, wo man sagen könnte, ey, eventuell könnte man sich jetzt da mal mit reinkaufen, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, Nike hat ja Clone X dann komplett geschluckt dann, oder?
Ja, genau, richtig. Die haben die komplett geschluckt, ja.
Krass.
Ja.
Und waren die Clones eigentlich schon davor raus oder erst als Nike die gekauft hat, kamen dann die Clones raus? Also wie war denn das?
Das war kurz danach. Also die haben die Clones gelauncht und kurz danach haben sie es announced. Und da gab es dann auch so ein bisschen Rumors, dass gesagt haben, hey, da haben sich Nike-Leute ein bisschen Insider-Trading, haben sich davor halt noch so Manager, die ein paar Clones gekauft und dann schön dann geflippt aufgrund von dem Announcement. kann ich mir gut vorstellen, weil es gibt ja da noch so gar keine Regeln und Gesetze bezüglich Insider-Trading. Also das passiert ja sehr häufig, was ich nicht gut finde eigentlich, aber ja, es ist halt einfach so der Fakt. Und was auch interessant ist, es gibt Gerüchte, dass Nike den, also für Artifact um die 100 Millionen Euro gezahlt haben für den Kaufpreis. Und es gibt so Dune-Dashboards, du kannst ja an der Blockchain alle Daten auslesen und auch alle Transaktionen, deswegen kannst du die Umsätze auch, sind die super transparent. Und da wurde letztens ausgewertet in einem Dashboard, dass Nike, glaube ich, komplett durch diese, oder Artifact mit komplett an allen NFT-Sales, die an CloneX und so weiter hängen, glaube ich, über 200 Millionen US-Dollar schon längst gemacht haben. Also das Investment von Nike in diese Firma ist schon längst wieder raus, was halt eigentlich wahnsinnig ist. Also es war, glaube ich, eine smarte Entscheidung von Nike.
Ja, krass, krass. Ja, vor allem auch ziemlich spannend, dass sie ja auch so in das Luxussegment gehen möchten, weil G-Money hat ja jetzt auch seine Luxusbrand ja rausgebracht. Adidas möchte jetzt auf jeden Fall mitmischen. Puma ist mit dabei. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wer sich da durchsetzt, weil, wie es ja die Statistiken sagen, ist halt eben dieses, wie soll ich sagen, Web3 oder eben diese digitale Fashion-Branche. Also da stecken anscheinend Unsummen von Milliardenpotenzial. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, dass Nike da zugeschlagen hat und es gibt einen auch da nochmal ein bisschen mehr Selbstvertrauen, vielleicht mal in den Clone X zu kaufen, wenn man weiß, so, hey, dahinter steckt einfach eine gestand, also schon eine etablierte Firma wie Nike. Ja, also da kann es noch so schlecht laufen draußen im NFT-Bärenmarkt, die können halt immer wieder delivern und finde ich eigentlich ziemlich cool, dass sie auch sehr innovativ, sehr spielerisch mit Storytelling die ganzen Airdrops ja verpacken. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Und ja, ihr habt ja auch einen Clone X, wie du ja gemeint hast, zu dritt gekauft. Was ist denn das genau für ein Clone X? Also, wie ist da so die Rarity, wenn man sich den mal anschaut?
Ah, das habe ich tatsächlich noch gar nicht so stark geguckt, aber ich glaube, bei mir ist er irgendwie im Mittelfeld. Also, so die Rarities bei den Clone X sind so die Murakami-Drips, die waren immer relativ selten, weil der Murakami hat auch immer eigene NFT-Drops gemacht und der hat wenn du halt den Clone X hattest mit einem Murakami-Drip, dann hast du da auch immer irgendwie Whitelist für den seine Kollektion bekommen und der ist halt super beliebt in Japan oder auch weltweit mittlerweile. Da sind die Dinger dann halt auch immer für extrem viel Geld weggegangen. Also das sind, glaube ich, sehr, sehr seltene und ansonsten halt die DNAs und ich habe halt einen, oder wir haben halt einen Klon mit der Roboter-DNA, das ist das zweitnormalste, sage ich mal. Also es ist nicht wirklich selten, aber genau, aber wir sind trotzdem happy, dass wir einen haben. Und in was in der in dieser DNA-Kapsel ist, das weiß man natürlich nicht. Nur das Problem ist halt, du kannst dir ja ausrechnen, also die haben die Statistiken rausgegeben, wie viel es von jeder DNA gibt. Und du kannst dir halt ausrechnen, wenn du das öffnest, ob du jetzt zum Beispiel noch einen seltenen hättest oder nicht. Und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, noch einen richtig seltenen zu bekommen, ist relativ selten, weil halt viele, also die meisten halt ihre DNA-Kapseln schon geöffnet sind. Und ich glaube, weltweit nur noch so 300 Stück oder so.
Okay, interessant. Und wann würdet ihr euren gemeinsamen Clonix verkaufen? Also gibt es da bei euch irgendwie was, wo ihr sagt, hey, ab 400.000 Dollar oder so würdet ihr es verkaufen?
Ja, also während dem Bullmarkt haben wir schon echt große Offers bekommen, aber wir waren uns halt auch immer unsicher wegen der steuerlichen Thematik, weil es war ja eigentlich ein Airdrop und dann haben aber manche gesagt, nee, das musst du trotzdem versteuern und dann bei solchen Summen dachte ich immer, boah, ja, okay, weil das Geld musst du ja dann zurücklegen und dann haben wir gedacht, komm, wir halten es vielleicht doch einfach ein Jahr, weil dann haben wir die Steuerproblematik auf jeden Fall gelöst. So einen tatsächlichen Preis haben wir noch gar nicht so. Wir haben uns jetzt halt überlegt, ob wir es vielleicht wirklich einfach gegen einen Mutant Ape tauschen. Ich habe da auch schon mal versucht, das zu verkaufen oder auch so einen Trade zu machen mit Leuten, aber bisher gab es noch keinen, der das wollte, weil dann auch jetzt der Floorpreis von den Mutantaffen auch wieder ein bisschen angezogen ist, weil wir eine Zeit lang direkt auf dem gleichen Level von den Kapseln. Jetzt mal schauen, vielleicht behalten wir es auch einfach und gucken, wenn vielleicht im nächsten Bullenmarkt, ich glaube, das wäre vielleicht auch smart, das einfach da zu verkaufen, anstatt jetzt irgendwie umzuschichten in andere Kollektionen. So, müssen wir mal schauen, mal gucken. Also.
Okay, also bist du dann hauptmäßig komplett in Clone X drinnen oder auch noch in anderen Projekten, die man kennt?
Ich bin also hauptsächlich in Clone X drin. Ich habe aber auch noch andere. Ich habe viele so Brand-NFTs. Ich muss gerade mal gucken in meinem Profil. Also ich habe zum Beispiel auch Lacoste. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da bin ich auch rein. Dann habe ich, ich glaube, du bist bei Deadfellas mit drin, ne? Ich habe da ein paar Dead Friends. Zwei Stück habe ich gekauft. Die fand ich ganz cool. Sonst muss ich gucken. Ich glaube, High Sobiety habe ich noch. die haben ja auch mal eine NFT-Kollektion rausgebracht, aber relativ klein. Ich habe halt den Fokus immer auf die Brand-NFTs gelegt, und weil ich da halt hoffe, dass die wirklich irgendwas Cooles liefern. Und genau, das ist 10KTF bin ich noch relativ stark drin.
Weiß ah, nicht, okay. Ja, ja, doch, doch, doch. Da war vor zwei Wochen auch, wir haben mit dem Podcast und da haben wir auch mal nochmal drüber gesprochen, also im Detail, und das ist auf jeden Fall auch ein richtig spannendes Projekt. Also finde ich ziemlich cool, dass du auch sagst, so ey, du gehst auf NFTs, wo schon gestandene Unternehmen dahinter stehen oder auch gute Persönlichkeiten, also gestandene Persönlichkeiten, wie zum Beispiel bei 10KTF mit Guy O'Sherry und auch Beeple, so weißt, da weiß man einfach so, ey, es ist schwer, dass es halt gegen Null geht, weil es halt einfach ihr eigener Ruf ist. Und deswegen finde ich das ziemlich cool. Und gibt es für dich noch so zwei, drei NFTs, bei denen du noch gerne dabei wärst? Also einmal die Mutants, und was wären noch so ein, zwei NFTs, wo du sagst, ey, die hast du schon immer auf der Watchlist?
Die Azuki Beans. Da, also Azuki oder Azuki Beans. Azuki ist relativ teuer, die ziehen das auch gerade wieder an, weil ich das Artwork so super, super cool finde. Ich hatte tatsächlich mal eine Bean, weil da gab es eine Zeit lang so wirklich so eine volatile Phase, und da ist es immer zwischen 1,4 und 1,5, und dann dachte ich, komm, ich probiere jetzt einfach mal so einen Swing Trade. Eigentlich bin ich so gar kein Trader, sondern eher langfristig investiert, aber ich dachte, komm, ich probiere das jetzt einfach. Und da habe ich einmal so einen Swing Trade damit gemacht und dann halt das direkt wieder geflippt. Die Beans waren jetzt auch vor kurzem, glaube ich, wieder sogar bis bei 0,4, aber jetzt gab es halt neue Announcement von Azuki, dass die irgendwas planen, jetzt sind halt die Flop-Preise direkt wieder angezogen, ist halt irgendwie immer so, da reichen ein paar Tweets und dann hast du direkt wieder, der Flop-Preis steigt an und verdoppelt sich fast sogar.
Okay, krass, krass. Ja, mega cool, also der NFT-Space hatte ich ja ziemlich angefixt, wie du schon gesagt hast, du bist down in the rabbit hole und ja, hast ja auch schon, beziehungsweise jetzt auch deine eigene Webseite und möchtest ja auch in der Beratungsschiene im NFT-Space was machen. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, was du da genau planst. Also wenn jetzt jemand ist, hey, ich würde mich gerne beraten lassen, für wen ist die Beratung was oder genau, was hast du da eigentlich vor?
Ja, guter Punkt, genau. Ich bin aktuell ja noch angestellt bei der IBM, ich baue mir gerade das nebenher auf, meine eigene Beratung, und da, ich habe halt die Beratungserfahrung und mit meiner eigenen Beratung setze ich ganz klar auf das Thema Education, weil ich sehe halt ein ganz großes Problem in Deutschland, dass halt viele Leute das ganze Thema Blockchain, dezentral, NFT, das ist auch super kryptische Begriffe, dass die halt das noch gar nicht richtig verstehen und einordnen können. Und da ist mein Ziel halt erstmal, wie so eine Art Workshop zu machen, wo ich sage, okay, so in 3 Stunden zeige ich euch so das Big Picture, was ist Web3, was sind die Unterschiede, was für Möglichkeiten, welche Use Cases gibt es, welche Case Studies, welche Unternehmen sind schon unterwegs, was sind so wichtige Mechaniken, die man verstehen muss. Und daraufhin aufbauend kann man dann überlegen, okay, ich möchte vielleicht jetzt einen Workshop machen, weil ich ein eigenes NFT-Projekt launchen möchte, oder ich will einen Workshop machen, weil ich erste Metaverse-Experience machen will. Wo fange ich denn an? Was sind bekannte Player? Wie kann ich sowas aussetzen? Wie kann ich zum Beispiel ein Event in einem Metaverse umsetzen? Solche Geschichten. Und da unterstütze ich halt bei der Umsetzung, bei der Implementierung und gebe da Hilfestellung. Das sind so wirklich meine Schwerpunkte. Und was auch noch ganz cool ist, ich habe zwar eine eigene Beratung, aber ich arbeite auch sehr stark mit Twire zusammen. Ich weiß nicht, kennst du Twire? Twire ist eine DAO, also eine dezentrale autonome Organisation, und wir sind in Deutschland angesiedelt und wir sind eine Service-DAO, das heißt, wir machen Dienstleistungen auch, und das Coole ist halt, dass wir bei Twire auch die Möglichkeit haben, oder ich auch die Möglichkeit habe, so größere Projekte komplett von A bis Z umzusetzen, weil ich als einsamer Wolf, als Freelancer kann zum Beispiel nicht alles abdecken. Ich bin kein Anwalt, steuerlich kann ich nicht beraten, tätig sein, oder auch ich kann kein Smart Contract entwickeln, sondern ich mache eher mehr das Strategische und das Education. Und das Coole ist, wir haben da halt einen Pool aus verschiedenen Freelancern und wir haben da echt schon coole Projekte umgesetzt, wie zum Beispiel für Crow, den NFT-Drop. Und genau, ja, richtig, ja. Und da arbeiten wir halt gerade auch mit echt coolen Brands zusammen und es macht halt super Spaß. Also so größere Projekte können wir da, oder kann ich dann halt auch im Zusammenhang mit Twire dann umsetzen, und es macht halt super Spaß, da Unternehmen zu beraten und auf den Weg zu begleiten, weil gerade im deutschsprachigen Raum das Thema halt noch super nischig ist.
Ja, nee, absolut. Also mega spannend auf jeden Fall. Du hast ja gemeint, du bist ja im strategischen bzw. im Education-Part ein bisschen. Also bedeutet das, dass jetzt, ist es jetzt eher was dann für Privatinvestoren, die dann sagen, hey Gero, helf mir mal, erklär mir doch mal, wie das Ganze funktioniert, oder ist es eher so für Unternehmen, die sagen, hey Gero, ich habe hier ein Einzelhandelsunternehmen oder die und die Marke, wie können wir am besten in den Web3-Space agieren? Also für wen ist es da was? Oder ist es für beide was? Genau.
Kannst du noch Gute Frage. Machen? Also mein Fokus liegt schon eher auf B2B, aber ich hatte auch schon Anfragen und auch schon Kunden, wo ich so in One-on-Ones quasi begleitet habe, weil sie gesagt haben, hey, ich will jetzt NFTs kaufen, aber ich weiß jetzt nicht, wie setze ich eine Wallet auf, was ist ein Ledger? Da kann man ja auch extrem viel falsch machen. Also das biete ich auch an, aber der Fokus ist schon eher so vom Branding her und von meiner Zielgruppe eher auf B2B, weil ich glaube, es ist viel wichtiger, ist für Unternehmen, sich damit zu beschäftigen, und da biete ich ja halt einfach so Gruppenkurse an. Also weil ich habe da zum Beispiel schon die ganze Abteilung von einem Unternehmen geschult, von Reachbird, die machen das Marketing, oder so eine Marketingagentur für Adesso, auch für eine Beratung. Und ich finde es halt super wichtig, weil ich verstehe es, wenn Unternehmen nicht die Kapazitäten haben, sich mit solchen neuen Themen auseinanderzusetzen. Und du weißt es bestimmt selber, es braucht Monate, bis man irgendwie tief drin ist und alles mal irgendwie verstanden hat. Und viel geht ja auch über Ausprobieren. Und da versuche ich halt diese Zeit, den Unternehmen zu sparen, dass man sagt, hey, ihr könnt so einen Workshop buchen, 3 Stunden, und dann seid ihr eigentlich up to date, was der Space ist, was der Space kann und für was der überhaupt da ist.
Okay, ja, mega spannend. Und wenn jetzt die Zuhörer so jetzt dich gerne mal kontaktieren möchten, auch was das Ganze angeht, wo könnte ich unsere Zuhörer am besten finden? Also den Link zur Website werde ich auf jeden Fall in die Shownotes auch noch reinpacken, aber was jetzt Discord, Twitter angeht, wo können dich unsere Zuhörer am besten finden?
Also am besten gerne via LinkedIn. Ich weiß nicht, ob du mein LinkedIn-Profil hast. Ich glaube, ich hatte es dir geschickt gehabt. Ja. Und da ist es auch für potenzielle Kunden. Ihr könnt auch einfach mir da folgen. Ich poste sehr, sehr viel kostenlosen Content, weil ich einfach dadurch selber viel lerne durch den Research, und da können die quasi selber ein Gefühl dafür bekommen, ob ihr Content gefällt oder halt nicht und ob man dann in Kontakt mit mir tritt. Ja.
Alles klar, perfekt. Ja, dann werde ich das auf jeden Fall noch in den Shownotes verlinken. Gero, die halbe Stunde ist auch schon wieder vorbei. Echt krass, wie schnell die Zeit vergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal für deine Zeit. Und ja, dann hoffe ich doch auf jeden Fall, dass wir uns in Zukunft nochmal hören können. Und gib dir auf jeden Fall nochmal das Abschlusswort des Podcasts, falls du gerne möchtest.
Ja, also ich kann mich nur nochmal bedanken für die Einladung, René. Es hat echt Spaß gemacht, und ich denke, wir lesen uns und schreiben uns dann spätestens dann irgendwo auf Discords von irgendwelchen Projekten, ne?
Ja, das werden wir auf jeden Fall machen, und wenn es weiterhin irgendwelche Airdrops gibt von Clone X oder so, dann machen wir dann auf jeden Fall oder geben unseren Zuhörern in den nächsten Monaten dann auf jeden Fall ein Clone X Update.
Ja, können wir gerne machen. Also da passiert relativ viel, und ich bin auch gespannt, wo da die Reise hingeht mit Artifact und Nike.
Alles klar. Gut, dann sind wir gespannt. Und Gero, dann hören wir uns auf jeden Fall in Zukunft wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.
Alles klar, mach's gut. Ciao.